Heute haben wir das Thema drei heikle Fragen. Wer hat schon mal seinen Ehegatten dreimal hintereinander gefragt, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als die anderen Frauen? Hand hoch, hat das schon mal ein Mann gehört. Entweder sind da gewaltige Minderwertigkeitskomplexe zu vermuten oder es handelt sich um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn man immer wieder fragt, hast du mich lieb? Wir sind in der nachösterlichen Zeit und ich lüfte so ein bisschen das Geheimnis. Das kommt genau daher. Jesus am Kreuz gestorben, Jesus beerdigt, begraben. Am dritten Tage sagen einige Weiber, Lutherdeutsch, er sei auferstanden und haben uns erschreckt. Und plötzlich ist er in ihrer Mitte. Fürchtet euch nicht. Und er spricht ihnen Mut und Trost zu. Und ein andermal, Thomas war nicht dabei. Diesmal ist Thomas dabei und wieder der Herr erscheint in ihrer Mitte. Thomas, komm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Lege deine Hände in meine Male, in meine Seite. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Herzlich willkommen im Club. Dazu gehöre ich auch. Den Auferstandenen habe ich noch nicht gesehen. Aber ich glaube, dass er der von Gott gesandte Retter, Erlöser, Heiland ist für dich und für mich. Ja, und dann geht es um die dritte Offenbarung. Harald, dritte Offenbarung, die kennst du doch wahrscheinlich auch. Wir haben natürlich die Offenbarung des Johannes, die zweite kenne ich nicht, aber die dritte Offenbarung, das war dann die Offenbarung Jesu am See Genezareth. Steht tatsächlich drin. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus geoffenbart hat seinen Jüngern. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Wie wäre es, stell dir das mal vor, wenn Eva im Garten Eden damals den Adam gefragt hätte, Adam, liebst du mich? Was würde wohl der typische Mann, kurz angebunden, antworten? Na, wen denn sonst? Oder der Ehemann, der nach 20 Jahren gefragt wird von seiner Frau, Schatzi, ich habe so lange nicht gehört, liebst du mich eigentlich noch? Und er so, kurze Bedenkpause, sagt, wie? Das habe ich versprochen bei unserer Hochzeit und was ich sage, das halte ich auch. Und wendet sich wieder seiner Zeitung zu. Typisch Mann, kann man da sagen. Und da merken wir schon, es sind zwei Ebenen. Die seelische, die kommunikative und die sachlich orientierte und nur auf das Notwendigste beschränkt. Und Gott muss mit beiden Typen klarkommen. Und er redet auch auf unterschiedliche Art und Weise zu solchen Leuten. Und heute Morgen wollen wir uns auch einen anschauen, der davon besonders betroffen ist. Ja, es ist kaum zu glauben, aber hinter dieser scheinbaren Eifersuchtsstory steckt ein Mann, der unter der Lieblosigkeit einer seiner engsten Freunde gelitten hat. Hören wir hin, was damals passiert war. Ich lese aus Johannes 21, ab Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Er sprach zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ein Mahl am Meer vorbereitet von Jesus und gehalten. Das ist der Vorspann. Aber zwei Personen waren mit diesem Frühstück nicht zufrieden. Alle wurden satt, aber da war noch eine Differenz zu klären. Zwischen Jesus und Petrus. Und Jesus fragt einen seiner engsten Jünger neben Jakobus und Johannes, nämlich Petrus: Simon Jona, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Und die innere Antwort von Petrus war wahrscheinlich: Wie? Die anderen haben dich doch auch verlassen. Stimmt, aber ich habe dich verleugnet. Ich habe behauptet, ich kenne dich nicht. Griechisch wird er gefragt von Jesus: Agapas me, das heißt, liebst du mich mit der göttlichen Liebe, Petrus? Das war ein starkes Wort. Für uns Nicht-Griechen ist es schwierig zu unterscheiden. Sie haben vier verschiedene Begriffe für das Wort Liebe. Eros, na, das kennen wir Männer noch, ne? Ja, das ist die Liebe direkt zur Partnerin. Was sich dazwischen abspielt, Eros. Storgos, Freundesliebe, ja. Familienliebe, das ist die Philio, Freundesliebe. Guter Freund, den ich nicht einfach im Stich lasse. Und dann kommt die Agape. Die göttliche Liebe. Und du sagst, können wir ja viel drüber reden und diskutieren. Das ist ganz einfach. Wenn du wissen willst, was die göttliche Liebe ist, lies 1. Korinther 13. Ah, klick, 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 jetzt fallen die Groschen in Pfennigen. Ja, das ist die göttliche Liebe, sie lässt sich nicht verbittern. Sie hängt dem Bösen nicht an und nach und trägt ihm nach. Ja, vielleicht kommen wir noch kurz drauf. Genau diese Liebe, die hinterfragt Jesus bei Petrus. Liebst du mich, Agapas me, heißt tief mit göttlicher Liebe. Das wagte Petrus nach seiner dreimaligen Verleugnis nicht zu bestätigen. Handelte es sich doch bei der Agape um diese göttliche Liebe, wie sie uns im 1. Korinther 13 deutlich vor Augen führt. Und er antwortete deshalb mit Philosse. Das heißt, ich liebe dich wie einen Freund, ich mag dich. Und Jesus fordert ihn darauf hin: Weide meine Lämmer, die Schutz bei Unwetter und vor Raubtieren brauchen. Die, die sich schnell verirren oder verletzen können. Welch ein Vertrauensvorschuss! Weide meine Lämmer, die zarten Tiere, vor Raubtieren ungeschützt. Die zweite Frage Jesu heißt wie das erste Mal auch: Simon Jona, Agapas me, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und Petrus antwortet wieder mit Philosse. Du weißt, dass ich dich mag, gern habe. Und es kommt noch ein weiterer Auftrag hinzu: Weide meine Schafe, das heißt, führe und leite sie auf grünen Auen, zum frischen Wasser, auch durch dunkle Täler, dass ihnen an nichts mangelt. So ein Hirte wird in Psalm, na, beschrieben. Wie heißt er? 23 beschrieben. Hallo Petrus, du Versager! Du sollst die Schafe führen. Auch, und das konnte er verstehen, da war er jetzt drin, wenn es durchs dunkle Tal geht, in der Gottesferne, als er sich abwandte unter Tränen: Ich habe meinen Herrn verraten. Da war er in einem tiefen Loch, in einer psychisch-seelischen Krise, absolut. Wie kann das wieder geheilt werden? Wie kann ich wieder gesund werden? Wie kann ich das richtig stellen? Ich habe in dem Augenblick nicht nachgedacht. Ich habe nur die Soldaten gesehen. Ich habe die Kreuzigung schon vor mir gesehen. Ich habe die Peitschenhiebe, die Geiselhiebe mitgekriegt. Die Schreie, die Rufe, es war entsetzlich. Nein, den kenne ich nicht. Oh, das ist nochmal an mir vorbeigegangen. Jesus hat es vorausgesagt, ehe der Hahn einmal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und kurioserweise hat er das Bekenntnis, das miese Bekenntnis Petrus mitgekriegt, denn der Herr wandte sich beim dritten Mal um und sah ihn an. Und der Blick Jesu ging durch sein Herz durch. Ich, der Versager. Und es nimmt mit dieser Fragerei kein Ende. Jesus fragt ihn zum dritten Mal: Simon, Jona, liebst du mich? Und diesmal will er von Petrus wissen: Liebst du mich wenigstens wie einen guten Freund? Statt Agapas me, sagt er jetzt Philias me. Liebst du mich denn wenigstens wie einen Freund? Und er hat auch Petrus nicht angesprochen mit dem Begriff Fels, sondern er sagt zu ihm: Simon, Jonas Sohn. Hatte er nicht einen neuen Namen bekommen? Hatte er nicht eine Berufung, eine Festlegung, was er im Reich Gottes tun soll? Jesus geht auf den Anfang zurück. Simon, Jonas Sohn. Ich wollte mit dir meine Gemeinde bauen, aber die Sünde stand dazwischen. Petrus wurde traurig und erkennt und bekennt, du weißt alle Dinge. Also auch meine dreimalige Distanzierung, meine Lossagung, mein Bekenntniswiderruf. Und Petrus weiß nicht, wie er sich rechtfertigen soll für die Verleumdung. Er appelliert an Jesus. Du weißt, dass ich dich eigentlich lieb habe. Kennst du in deinem Leben auch so eine Situation, ein Versagen, ein Kneifen statt eines mutigen Bekenntnisses zu deinem Herrn? Wo die Freude im Heiligen Geist nicht mehr präsent ist, sondern Traurigkeit sich breit macht. Scheibenkleister, warum habe ich versagt? Warum habe ich nicht deutlich mich dazu gestellt? Nein, ich bin ein Kind Gottes. Ich stehe auf einem anderen Fundament, dem Wort Gottes der Bibel. Meine Gesinnung ist eine andere und dafür stehe ich auch ein. Und das Hohngelächter, kannst du dich drauf verlassen, beginnt lauter und lauter zu werden. Da ist ein super Frommer. Ach du liebe Zeit. Haben wir das schon mal erlebt, dass wir da aus Feigheit gekniffen haben? Ich werde in diesem Moment an Sadrach, Mesach und Abednego erinnert. Drei Männer, die vor Nebukadnezar standen. Und ihre Standhaftigkeit führte sie nicht einfach ins Exil. Raus hier, weg von meinen Augen! Solche Leute, Widerständler, kann ich hier nicht gebrauchen. Macht euch vom Acker. Nein, sondern auch nicht ins Gefängnis. Ich werde es euch lehren, bis ihr bitter bereut, dass ihr nicht niederfallen wollt vor meinem Standbild, beim Schall der Trompeten, Posaunen, Zimbeln und Harfen. Sondern es führte sie direkt in den 7-mal heißeren Feuerofen. Die Folge und das Resultat, wir wissen es. Sie antwortet mit einer ungeheuren Kühnheit. O König, den haben sie anerkannt. Aber es ist nicht Not, dass wir dir überhaupt darauf eine Antwort geben. Unser Gott, dem wir dienen, der kann uns bewahren, auch vor dem Feuerofen oder in dem Feuerofen. Und wenn er es nicht tut, und das ist das Entscheidende, hast du es verstanden? Auch wenn er es nicht tut, wie viele Märtyrer sind mittlerweile über diese Welt gegangen und jetzt beim Herrn haben ihr Leben gelassen um des Glaubens willen. Wenn er es nicht tut, werden wir dennoch dein Standbild nicht anbeten. Und diese Kühnheit und diesen Mut erbitte ich von Gott, denn da kommt gewirkt durch den Heiligen Geist. Und die Folge war, dass die Gesetzgebung nach ihrer Bewahrung im Ofen geändert wurde. Es durfte nur noch der Gott der drei Männer im Feuerofen angebetet werden. Rausgesucht heute Morgen Daniel 3, Vers 29. Es wurde ein neues Gesetz erlassen. Durch den Feuerofen, wo wir mal sagen, Herr, bewahre du mich vor aller Bedrängnis. Bewahre du mich vor dem Gerichtsfeuer. Da sagst du, na ja, das ist so eine Ausnahme. Ich mache es dir einfacher, ähnlich wie bei Daniel 6, Vers 5. Er sollte doch sein Gebet bitte sehr dreimal täglich bleiben lassen. Hinterhältige Ratgeber des Königs haben gesagt, wenn einer innerhalb der nächsten 30 Tage etwas anderes erbittet als von dir, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Er sollte nicht mehr sein Gebet dreimal täglich bei offenem Fenster durchführen. Das wussten sie. Sie haben ihn beobachtet. Es ist nichts an Daniel auszusetzen, außer an seinem Gottesdienst. Dem Gott, den er ohne Unterlass diente. Ich wage das gar nicht zu sagen. Bist du auch so ein Mensch, der Gott ohne Unterlass dient? Ob nachts oder am Tage, im Ausland, im Inland, im Krankenhaus? Oder in der Familie, dem du ohne Unterlass dienst, wo dein Herz auf Gott gerichtet ist. Herr, du kennst mein Herz. Lass mich Segen sein für dich. Und was passiert? Die Bedrohung kommt. Und man könnte jetzt, sind wir alle Diplomaten, schon mal so sagen, man kann auch im Herzen beten. Ist ja auch ein Gebet. Man kann ja mal diese 30 Tage auch, man muss nicht immer so offensiv sein. Man muss ja nicht immer so rauskehren, dass man eben doch betet. So im Widerspruch. Wir wollen uns ja auch der Obrigkeit unterordnen. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, fällt mir da in dem Augenblick ein. Und auch Daniel hat das genauso gesehen. Und wisst ihr, was ihm blühte? Nicht nur die Androhung der Löwengrube. Er landete in der Löwengrube. Aber da hat Gott im Vorfeld schon mal eine Delegation abgeordnet. Die hatten einen Auftrag und der sah so aus. Die mussten mit ihrem rechten Arm, was mussten sie machen? Den Rachen der Löwen zuhalten. Oder durch ihre Präsenz waren die plötzlich in der Anbetung, haben die Pfoten nach vorne gelegt und haben gesagt, wir ehren unseren Schöpfer. Ich weiß es nicht. Haben die Löwen den Daniel fressen können? No. Der König am nächsten Morgen, ei zum Grab, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, bewahren können vor dem Rachen der Löwen. Und er sagt, o König, sei gelobt. Mein Gott hat mich bewahrt. Und was passierte auch daraufhin ebenfalls? Es wurde wiederum ein neuer Erlass rausgegeben. Diesem Gott des Daniels sollte nur gedient werden. Und die Löwengrube wäre die Alternative und seine Zukunft allerdings, die Engel Gottes waren bei ihm. Und wir müssen wieder lernen, die alten Lieder uns mal vor Augen zu führen. Da gibt es eins, vielleicht könnt ihr das sogar weiterführen. Ich sage mal den Anfang. O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Zweite Chance. Verbreite Licht und Klarheit. Wie geht's weiter? Verbanne Trug und Schein. Jetzt geht's weiter. Gieß aus dein Heiligfeuer. Jetzt kommt meine Frau. Ja, rühr Herz und Lippen an. Reformatorische Kirche, merkt man. Viele Lieder gelernt. Und sie sagt, ich bin so dankbar dafür. Dass jeglicher Getreuer, wie Daniel, wie die drei Männer, dass jeglicher Getreuer, was? Den Herrn bekennen kann. Das sind diese alten Lieder, wo ich gesagt habe, wenn die das gesungen haben, haben die ja jedes Mal richtig volle Pulle Evangelium serviert bekommen. Warum richtet der Herr Jesus diese Frage an Petrus? Liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Hatten ihn sie nicht alle verlassen im Garten Gethsemane? Sind nicht alle Jünger auch als Gebetswächter ausgewählt worden und dann doch eingeschlafen? Und erlebte nicht Petrus diesen wunderbaren Fischzug, er und seine Jünger, und er erkennt sich dabei als Sünder, Lukas 5, zum ersten Mal diese seltsame Begegnung auf dem Meer, nämlich er hat einen wunderbaren Fischfang. Und genau das wieder bei der dritten Offenbarung, auch dort, Kinder, wird er gefragt, habt ihr nichts zu essen? Eine Frage, die gestellt wurde, vorab. Habt ihr nichts zu essen? Dass Jesus Anteil nimmt, das finde ich so großartig, so was ich esse und was ich auch nicht zu essen kriege. Ja, habt ihr nichts zu essen? Und er sah, dass sie die ganze Nacht gearbeitet haben. Und jetzt kommt so meine Frage an die Pharisäer hier unter euch. Hat Jesus das so bewusst eingefädelt? Nothing, nicht einen Fisch heute Nacht. Ist nicht. Ja, ich behaupte mal ja. Warum? Wenn wir aus unserer eigenen Kraft versuchen zu überleben, unser Glaubensleben durchzukriegen. Ich kann schon rudern. Ich kann Netze auswerfen. Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe Bibelerkenntnis, da können andere sich eine Scheibe von abschneiden. Es gibt Situationen, da bist du auf die Barmherzigkeit und Gnade deines Gottes angewiesen. Und gut, wenn du deine Knie beugst und sagst, Herr, ich weiß nicht, warum, gehe von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch, der nur durch dich geheiligt ist. Von dir aber, das weiß ich, geliebt ist. So war es bei Petrus. Habt ihr nichts zu essen? Und sie sprachen simpel, nein. Und dann kommt ein neuer Auftrag, werft zu Rechten des Schiffs, so werdet ihr es finden. Und das war so, dass Petrus erinnerte sich, Lukas 5 steht es ja geschrieben, diesen Befehl kenne ich, noch einmal das Netz auswerfen. Und sie haben sofort das Netz dann ins Meer gelassen. Oh, und das gleiche Erlebnis. Und als erster erkennt das ein Jünger, welcher war das? Das war Johannes. Der, der eine enge Beziehung mit Jesus hatte, der sagte, so tickt nur mein Herr, so tickt mein Erlöser, mein Messias. Das ist wieder Jesus, das muss er sein. Und er guckte, und weißt du, wie weit sie vom Lande weg waren? Habe ich nachgerechnet. Da steht 200 Ellen. Zeig mal deine Elle bitte. Oh, das könnten so 50 Zentimeter sein vielleicht. Gut, also waren sie 100 Meter vom Meer weg. Meine Zeit, wenn ich da aus dem Fenster gucke, das müsste da ganz hinten sein. Da haben sie morgens geguckt in der Dämmerung. Der Dampf stieg so aus dem See Genezareth auf und Johannes sagt, das ist der Herr. Jetzt gab es für Petrus kein Halten mehr. Er gürtete sich irgend so einen Schwimmanzug um, was er da so hatte, so ein Gewand und sprang ins Meer. Und im Kraulstil, das war der schnellste Schwimmstil, vermute ich mal. Warum? Was ist denn in Petrus gefahren? Er hatte das Bedürfnis, in die Seelsorge mit Jesus zu kommen. Ich muss noch was berichtigen, ich muss noch was gerade stellen. Es tut mir etwas leid, ich muss ein Bekenntnis ablegen. Und die anderen lassen mal im Boot sein, das tut mir, das ist gut, wenn die... Und sie kommen näher und sehen schon Fische da und Brot auf dem Feuer. Das ist mein Herr. Er sorgt vor. Hungrige Männer sind unangenehme Zeitgenossen. Stimmt's? Ja. Männer müssen satt sein, ihr lieben Frauen. Dann habt ihr tolle Liebhaber. Ja, ich weiß, sie denken immer nur an sich, aber du wirst gesegnet sein. Ich verspreche es dir. Frag meine Frau. Petrus reute es sehr, seinen Herrn verleugnet zu haben. Und er hatte diesen Wunsch, sich bei Jesus zu entschuldigen. Jetzt gab es die Gelegenheit. Und sie merken, mit diesen 153 Fischen, die sie irgendwo hinter sich hergezogen haben, die haben sie wahrscheinlich gar nicht, weiß ich, ins Boot geholt, mag sein. Und Petrus hält es nicht aus. Er schwimmt ihm entgegen, lädt zum gedeckten Tisch und das Schlimmste, was in einer Ehe passieren kann, wisst ihr das? Und schweigt. Kennst du dieses eisige Stille sein in einer Partnerschaft? Was denkt die denn? Warum redet die nicht? Oder er? Was hat er denn schon wieder? Oh Mann! Dann soll er doch mich hier konfrontieren. Was war denn da schon wieder? Schweigen ist nicht angenehm. Jesus schwieg und dann bricht er das Schweigen mit drei heiklen Fragen. Und die habe ich mit euch schon durchgesprochen. Agapas me, liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und das ist auch heute die Frage an dich und an mich. Liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und da sagst du, ja, na klar, du kennst doch mein Herz. Herr, du weißt, wie ich es meine. Wunderbar, und als Ergänzung lese ich für dich dann auch heute Morgen, weil ich es ja noch nicht begriffen habe, aber damit du es auch nochmal wiederholt siehst, was bedeutet das? Die Liebe zu Jesus. Aber die Liebe bedeutet auch zu unserem Bruder, zu unserer Schwester, ist langmütig und freundlich. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen und sie bläht sich nicht auf. Sie stellt sich nicht ungebärdig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Jetzt treffe ich auch bei mir ins Schwarze. Wie oft war ich sauer, verbittert. Das vergesse ich dem so schnell nicht, kennst du das? Die göttliche Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie treibt dich nicht ins Schneckenhaus, sondern du im Gegenteil, du kommst aus dem Schneckenhaus heraus und zeigst deine Schneckenhörner, die sind harmlos, die verletzen keinen. Aber du zeigst damit Gesprächsbereitschaft und sagst, ich bin bereit. Und wenn es auch langsam ist, aber ich gehe auf meinen Gegner, auf den Widersacher zu und versuche zu kommunizieren. Auf jeden Fall in meinem Herzen will ich nicht mit der Bitterkeit. Der lässt sich nicht erbittern, lasse ich mich nicht kleinkriegen oder unterkriegen. Ich möchte, dass der Wille Gottes auch durch mein Leben ausgedrückt wird. Drei heikle Fragen. Es war eine Reue zum Heil. Er muss begreifen, dass all unser menschlicher Wille zur Nachfolge und zum Dienst für ihn nicht ausreicht. Dieser Eifer, dieser menschliche Eifer, vom Verstand her angetörnt. Vielleicht in einer großen Veranstaltung. Ja, ich auch, ich bin dabei. Halleluja. Und dann kommt die Einsamkeit. Dann kommt die sogenannte Gottverlassenheit. Wo bist du? Und ich mache dir Hoffnung heute Morgen. Jesus weiß um deine ausweglosen Situationen, in die du hineingeraten kannst. Weißt du, was er da gesagt hat? Simon, Simon, ich habe für dich gebeten. Amen. Habt ihr es verstanden? Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich hoffe nicht, du hast die Einstellung, das brauche ich für mich nicht tun. Vielleicht für dich. Ich stelle mich da drunter und ich sage, Herr, das wäre so schön, wenn du mich auch in dein Gebet einschließen würdest. Ich brauche es. Und weißt du, was er gesagt hat? Jetzt geht es ja weiter. Johannes 17, Vers 20. Ich bitte nicht nur für sie. Jesus sieht seine Jünger. Ich bitte nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Bist du so einer, ja oder nein? Hand hoch, wer gehört dazu? Die durch Wort der Zeugen, der Jünger Jesu, ich weiß nicht, wer dein Jünger war, bei mir war es der Vater, der das Evangelium verkündigt hat, ich habe zugehört, ich habe es begriffen und bei dir war es vielleicht, frage ich mal, Harald. Kenne ich nicht. Aber es war ein Jünger Jesu. Ja, siehst du, Halleluja! Und jetzt habe ich für euch eine Aufgabe. Ja, jetzt kommt ihr nicht raus aus der Nummer. Weißt du, was das Evangelium verkündigen bedeutet? Dass du für deinen Herrn Jesus einstehst. Nicht mit der Brechstange. Nicht mit dem Presslufthammer. Und wenn du weißt, ja, wie soll ich das denn machen? Ich gehe mal kurz aus dem Bild, bin aber gleich wieder da. Weil bei euch finde ich, und das ist schon erstaunlich und beschämend, ich hab's noch nicht, den Freundesbrief der Gideons. Und tatsächlich steht vorne ein Bericht an, wie Gott alles zum Besten wirkt. Ein Mann hat sich einen Hüftbruch zugezogen, Hüftgelenkbruch, und muss vom Norden in den Süden geflogen werden und liegt da eine Woche im Krankenhaus. Seine Frau besucht ihn regelmäßig, natürlich, ja, er ist Gideon. Und jetzt fragt man Andreas, was macht ein Gideon, wenn er irgendwo ist? Er verteilt Bibeln. Dieser Mann, der hat Bibeln an alle verteilt, die ihm da über den Weg gelaufen sind. Da sollte er operiert werden. Es ist ein Notfall dazwischen gekommen. Sie müssen leider noch eine Woche warten. Was macht er da? Er wurde auf eine andere Station verlegt. Und was macht er dort? Er hat schon wieder Bibeln verteilt. Zeuge Jesu, Halleluja. Aber doch nicht im Krankenhaus, Bruder. Ich möchte gern in der Weserberglandhalle stehen. Auf dem Podium. Mit Scheinwerfer spot on. Und Ton hast du gut reguliert und jetzt verkündige ich euch das Evangelium. Ich sage dir, Gott gebraucht manchmal solche komischen Wege. Und das ist auch ganz egal, in welcher Situation du dich befindest. Das sagst du so? Naja, ihr seid ja geduldig. Ich habe doch irgendwo noch was Schönes für euch. Nicht, dass er denkt, der redet immer nur vor seinen Gideons. Jetzt rede ich vom Livehaus. Das gibt es auf Bibel-TV hin und wieder mal eine Sendung und im Internet habe ich den Mann schon lange verfolgt. Das ist Thomas Meierhöfer. Auch eine schrullige Art, so lange graue Haare, eine dicke Brille auf und der führt Interviews durch. Und er hat ein Herz. Man darf sich vom Äußeren nicht blenden lassen, täuschen lassen. Der hat ein Herz. Und er spricht mit einem, ja, er sagt, wie auch einer ins Knast musste, wegen diverser Delikte. Und der war dann im Knast vom Fernseher und schaute Bibel-TV. Dort lief gerade die super fromme Folge, also die, die er immer produziert. Und eine Frau erzählte davon, wie sich ihr Mann veränderte, dass er im Gefängnis zu Jesus fand. Hey, Zeuge im Gefängnis! Freiwillige Hand hoch, wer will dahin? Es ist nämlich nicht weit, Tündern. Das war ein Zeichen für ihn. Er fiel auf die Knie, dankte Gott für eine klare Ansage, meldete sich rechtzeitig zum Haftantritt mit Gepäck und unzähligen Bibeln. Ein Christ geworden, aber er musste seine Sünde bekennen und das bedeutete für ihn Knast und hatte unzählige Bibeln. Während der nächsten Monate entschieden sich fünf Männer für Jesus. Alle Bibeln verteilte er an die Mitinsassen. Da sagt Thomas Meierhöfer, der Interviewer, ich fiel fast vom Stuhl. Tatsächlich, Gottes Wirken so mitzubekommen, war schon überwältigend. Schaut den Film an, dann könnt ihr meine Reaktion erleben. Tatsächlich, das ist nachfühlbar. Wir merken also auf den unterschiedlichsten Feldern, wo wir leben, wo wir sind. Familie, Beruf, Seltene Situation wünsche ich euch nicht so oft im Krankenhaus und schon gar nicht im Knast, aber für Jünger Jesu gibt es keinen Halt. Überall, wo sie von Gott, muss man manchmal sagen, auch hin verteilt werden. Be a light, sei ein Licht, sei ein Zeugnis für deinem Herrn. Jetzt ist mein Konzept weg. Ich muss jetzt Schluss machen. Ist euch das recht? Ich wollte natürlich Protest haben, aber ja, alle nicken mit dem Kopf. Ja, habe ich mir gedacht. Aber dazu muss ich euch wenigstens noch einen Nachsatz, das ist der letzte Satz dann wohl auch. Er hat uns nämlich, als Jesus gen Himmel fuhr, versprochen, ich sende euch einen Tröster, den Heiligen Geist. Und was daraufhin passierte, da habe ich ja aufgeschrieben, Apostelgeschichte 2, Vers 14, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil wir noch nicht Pfingsten haben. Solange müsst ihr noch harren, warten und beten, Herr, lass mein Herz offen sein. Ja, wofür? Dass die Kraft des Heiligen Geistes durch mich für andere zum Segen wird. Mit den Gaben des Heiligen Geistes. Gabe der Heilung. Weil ich? Ja, da darfst du beten für andere. Gaben der Befreiung, der Bevollmächtigung, der Erkenntnis, der Weisheit, der Kraft. Alles das ist in den Gaben, in dem Heiligen Geist mit enthalten, wenn wir unsere Herzen offen halten und sagen, hier ist ein Jünger, der versagt hat, aber ich weiß, dass du auch für mich gebeten hast, weil auch ich durch einen Jünger nach mir, die gekommen sind, immer wieder das Evangelium bezeugt haben. So bist du in dieser Kette, in diesem Glied mit drin. Und da freue ich mich, dass ich euch wieder zurückschicken kann. Wohngruppe, Familie, Arztpraxis, ja, sei ein Licht, wo immer du bist. Und Gott will dich gebrauchen und segnen. In Zeiten der Trauer und auch in Zeiten der Freude. In den Zeiten der Bedrängnis, aber auch des frohen Jubels. Gott gebraucht seine Jünger zur Zeit und zur Unzeit. Und darin segne euch der Herr. Amen.